Das Netz wird geflutet von Inhalten, die von künstlicher Intelligenz in Sekunden erschaffen wurden. Deutschland diskutiert über eine Verschärfung der Gesetzgebung zu sogenannten Deepfakes, gefälschten Bildern und Videos. Es geht um Transparenz, Gegenmaßnahmen und die Frage, wer haftet, wenn die Täuschung zur Gefahr wird. Aber stoppen wir damit Kriminelle oder gängeln wir nur die legalen Nutzer? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der Regulierung und fragen, was bringen diese Versuche über das Gesetz wirklich und lassen sie sich überhaupt in der Praxis durchsetzen? Mein Gast dazu ist der Softwarearchitekt und IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Guten Tag, Herr Birk.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Birk, die Politik wirkt derzeit geradezu getrieben, Deepfakes strenger zu regulieren. Sie beobachten die Debatte. Wie bewerten Sie denn zunächst mal das Motiv dahinter? Haben wir es hier mit einem echten Sicherheitsbestreben gegen eine reale Gefahr zu tun? Oder ist das digitaler Aktionismus oder der Wunsch nach mehr Kontrolle?
Also ich tippe, wenn Sie mich so direkt fragen, auf das Letztere. Als die Diskussion angefangen hat, ging es ja um einen Einzelfall und da ging es um massive Rechtsverletzungen einer Frau, was ihre Persönlichkeitsrechte angeht. Und da war ich ehrlich gesagt recht berührt erst einmal von dieser Geschichte. Inzwischen sind wir da ja einige Schritte darüber hinaus und es sieht eher nach geplantem Aktionismus zur Einführung von neuen Gängelgesetzen für mehr Kontrolle aus. Aber das sollten wir vielleicht Schritt für Schritt aufdröseln.
Wie sehen denn diese Gängelversuche genau aus? Was soll denn auf gesetzlicher Ebene alles unternommen werden, um Deepfakes zu verhindern oder zu erkennen oder zu sanktionieren? Zeichnen sich da schon ganz konkrete Maßnahmen ab?
Also eines der interessanten Dinge in dieser Diskussion ist, dass man inzwischen seitens der Leute, die das betreiben, wohl vom Thema Deepfakes immer mehr wegkommt. Also ich hatte jetzt erwartet, wenn im Spiegel eine solche Diskussion über Deepfakes losgetreten wird, dass wir auch bei dem Thema bleiben, aber tatsächlich inzwischen geht es gar nicht mehr unbedingt um Deepfakes. Es geht um etwas anderes. Wir beobachten leider nicht nur in der deutschen Politik, aber vor allem auch seit Jahren eine sehr unselige Entwicklung. Da geht es um das sogenannte Bekämpfen von Inhalten unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum will ein Staat überhaupt unter der Strafbarkeitsgrenze in Anführungsstrichen irgendetwas bekämpfen? Die Parlamente haben sich ja im Strafgesetzbuch, in den Gesetzen darauf geeinigt, was sie staatlicherseits dann für behandlungswürdig halten und was nicht. Und beim Rest sollte sich der Staat ja eigentlich heraushalten. So ist ja die Idee des Strafrechts. Da geht man jetzt ganz weg davon und es ist gleichzeitig verbunden mit NGOs. Non-Governmental Organization, also eigentlich Nichtregierungsorganisationen, die aber seltsamerweise einen Großteil ihres Budgets von regierungsnahen oder sogar direkt von Regierungsstellen bekommen, die NGO in Anführungsstrichen sind wohl. Und auch hier haben wir es mit einer solchen NGO zu tun, die auch sehr seltsam ist, die Organisation namens HateAid. Und diese Organisation ist eine sogenannte Meldestelle. Und das ist ja nur ein neues Wort für Denunziation. Also warum gibt es überhaupt Denunziantenorganisationen? Früher hat man gesagt, der Denunziant ist der größte Lump im ganzen Land. Und jetzt auf einmal gibt es professionelle Meldestellen, sogenannte. Also hier läuft etwas koordiniert ab und sieht auch aus, als wäre es orchestriert. Und man fragt sich, wo genau führt das hin? Und je genauer man hinschaut, desto seltsamer wird es.
Was genau droht denn jetzt aus diesem Verbund, aus irgendwelchen NGOs und diesen Gesetzesbestrebungen der Regierung und dieser Diskussion unter die Strafbarkeitsgrenze zu gehen? Was heißt das ganz konkret für den Nutzer?
Wir beobachten eigentlich zwei Bestrebungen, die gleichzeitig ablaufen. Die erste Bestrebung ist, kann man Äußerungen, Meinungsäußerungen von Menschen im Netz, kann man die sanktionieren, wenn sie nicht strafbar sind? Und da hatten wir ja zum einen das sogenannte Verfolgen von Hass und Hetze und dass man das auch sperren müsse, wenn es nicht strafbar ist, was ja sehr seltsam ist. Warum soll man das dann sperren? Dann haben wir aber gleichzeitig den Einsatz des Strafverfolgungsapparates ohne dass es um strafbare Dinge geht, aber mit maximaler Härte. Und hinterher kommt dann meistens raus, ja, war nicht strafbar, aber man hat bereits die gesamte Härte abbekommen. Das geht dann bis zu Hausdurchsuchungen, ohne dass irgendetwas gesucht wird. Also vermutlich wohl eher nur, damit man die Tür eintreten kann und morgens um 6 Rabatz machen, damit die Leute eben eingeschüchtert werden. Es geht aber gleichzeitig auf einer zweiten Schiene darum, die Strafbarkeitsgrenze auch zu senken. Also der Druck wird erhöht auf die Meinungsfreiheit. Sie kommt immer mehr unter Druck. Und jetzt will man Dinge, wo man sich fragt, wie will man das überhaupt strafbar machen und warum will man es strafbar machen, ist auch eine gute Frage. Also um was geht es eigentlich? Und die zwei Fragen sind schwieriger zu beantworten, als man denkt. Und man will die Strafbarkeitsgrenze immer weiter senken und will etwas machen, was man im Strafrecht sonst vermeidet auf dieser zweiten Schiene der Erhöhung der Strafbarkeit. Nämlich man versucht, Gummiparagraphen zu setzen, damit dann hinterher beliebig interpretiert werden kann, hinterher, ob es strafbar war oder nicht. Und Juristen haben mir erklärt, das widerspricht dem Strafgesetz und der Idee hinter dem Strafgesetzbuch diametral. Da braucht man eine klare Rechtsklarheit. Da darf man nicht einfach Gummiparagraphen machen. Man muss ja vorher wissen, ob man etwas darf oder nicht. Diese zwei Dinge gleichzeitig beobachten wir schon eine Weile und im Moment spitzt sich das mit dieser konzertierten Aktion, Medienaktion in Deutschland zu.
Nun gibt es ja aber über diese mutmaßlich konzertierte Aktion hinaus tatsächliche reale Gefahren rund um KI mit Deepfakes, die erstellt werden, dass man da vielleicht wirklich einen Handlungsbedarf erkennen könnte. Wird denn in die Richtung überhaupt auch etwas gemacht und auch etwas Sinnvolles gemacht oder ist jetzt das einfach plötzlich am Weg liegen geblieben?
Ja, in der momentanen Diskussion wird es noch diskutiert, aber es scheint jetzt ein Nebenthema geworden zu sein für viele. Tatsächlich muss man sich fragen, ob überhaupt eine Strafbarkeitslücke besteht. Ich kenne keinen Paragraphen, bin kein Strafrechtler, aber ich kenne keinen Paragraphen im deutschen Strafgesetzbuch, übrigens auch nicht im Schweizer Strafgesetzbuch, der verbietet KI, Deepfakes zu erstellen, so direkt. Aber wir haben natürlich den Schutz von, sag ich mal, Werten im Recht, wie beispielsweise dem Persönlichkeitsrecht, im Recht am eigenen Bild und so weiter. Und die sind sehr gut geschützt. Ich kann es mal platt ausdrücken. Eigentlich ist sehr gut geschützt, wenn jemand einer anderen Person Böses will und gefälschte Fotos über sie verbreitet, ob da jetzt die Fotos mit KI erstellt worden sind oder mit Photoshop, ist ja eigentlich unerheblich, strafrechtlich, sollte man denken. Das gibt es bereits.
Es ging in der Debatte nicht nur um die Strafbarkeit, um Sanktionierung von Dingen, die bereits geschehen sind, sondern auch um eine Art Prävention, beispielsweise mit einer Kennzeichnungspflicht von KI-Inhalten, irgendwelchen Wasserzeichen, digitale Stempel, dass man im Prinzip gleich klar macht, hier handelt es sich um KI. Was ist davon zu halten? Ist das überhaupt in irgendeiner Weise durchzusetzen auf breiter Front?
Das sind zwei Fragen. Ich beantworte mal die erste. Also was ist davon zu halten? Grundsätzlich gibt es solche Technologien. Man kann immer Fotos, Videos, auch Audiodateien mit elektronischen Wasserzeichen versehen und erkennbar machen, elektronisch erkennbar machen. Man sieht oder hört als Anwenderin oder als Anwender da keinen Unterschied, aber das Ganze ist mit einem Wasserzeichen versehen und wer weiß, wie es funktioniert und eine entsprechende Software kann prüfen, was in dem Wasserzeichen steht. Das wäre also ein gangbarer Weg. Allerdings gibt es das Problem, wie man solche Wasserzeichen wieder entfernt, ist auch sehr weit verbreitet durch Umkodieren nämlich. Es ist ein bisschen Tom und Jerry, es ist ein bisschen Katz und Maus zwischen den Herstellern der Wasserzeichensysteme und den Leuten, die Software schreiben, um Wasserzeichen erfolgreich aus Medien wieder zu entfernen. Das ist nicht so einfach, aber grundsätzlich geht es. Nur ich habe so das Gefühl, das wird gar nicht diskutiert, sondern was eigentlich diskutiert wird, ist alles, was dann repressiv auf die einzelne Person, die sich im Netz äußert, abzielt. Ich versuche, die Diskussion zu verfolgen, wie es viele tun momentan, möglichst vollständig, damit ich verstehe, wer was sagt und wer welche Position einnimmt. Aber es ist mir nicht bekannt, dass jemand jetzt so auf die Inhalte geht. Vor allem in der Politik geht man jetzt eher beinahe hysterisch zu nennen, gegen ich kann es nicht anders formulieren, gegen Männer im Allgemeinen, die alle irgendwie Verbrecher sein sollen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil das ist ja absurd, das ist ja sicher nicht der Fall. Weder sind alle Frauen Opfer, noch sind alle Männer Verbrecher und natürlich auch nicht umgekehrt, sondern es sind immer einzelne Personen, gleich ob weiblich oder männlich. Und man versucht, Druck aufzubauen und massiv Gesetze zu verschärfen, eben mit Gummiparagraphen zu versehen, damit man hinterher entscheiden kann, ob sich eine Person unerwünscht geäußert hat oder nicht. Und das ist natürlich in einem Rechtsstaat sehr fragwürdig.
Ausgelöst wurde diese Hysterie, wie Sie es genannt haben, ja eben durch aktuelle Vorfälle, die Sie bereits erwähnt haben. Aber diese technischen Möglichkeiten sind ja nicht völlig neu. Ist das mal wieder ein Fall einer Politik, die von der Digitalisierung ein bisschen überfordert ist und der Entwicklung verspätet nachrennt und ohnehin immer einen Schritt zu spät ist?
Das könnte man so interpretieren, aber ich glaube, hier geht es diesmal um etwas anderes. Wir sind ja in einer seltsamen Zeit, wenn wir uns die deutsche Politik und auch die europäische Politik anschauen. Wir sind in einer Zeit, in der die Reichsacht wieder eingeführt wurde und Leute für vogelfrei erklärt werden, zum Beispiel Journalisten, die unerwünschte Meinungen veröffentlicht haben. Oder hier in der Schweiz der Fall Jacques Beau, ein Geheimdienstanalytiker der Schweizer Armee, ursprünglich vom Schweizer Geheimdienst, der jetzt unter Reichsakt steht in der EU, ohne dass er irgendrechtlich etwas dagegen tun könnte. Also sehr seltsam, das hat mit einem Rechtsstaat überhaupt nichts mehr zu tun. Das steht im Gegenteil einem Rechtsstaat diametral gegenüber. Und ein Journalist in Berlin ist jetzt nicht nur vor Gericht gegangen und das Gericht hat ihm erklärt, dass die Reichsacht gegen ihn durchgesetzt wird, also man nennt das Sanktionen, aber er ist praktisch vogelfrei. Und das Gericht hat dann gleichzeitig erklärt, es sei rechtmäßig, gegenüber welchem Recht habe ich noch nicht verstanden, also ganz sicher nicht grundgesetzkonform, dass man diese Reichsacht auch quasi in einer Art Sippenhaft gegen seine Frau durchsetzt, die ja gar nichts gemacht hat, also nicht sich mal öffentlich geäußert oder so, sondern einfach, weil sie seine Frau ist, steht sie jetzt auch als vogelfrei da und niemand darf ihr mehr Geld geben, niemand darf mit ihr Geschäften und so weiter. Das ist ja das Umfeld, in dem wir uns momentan bewegen und das ist höchst bedenklich. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr vom Rechtsstaat weit entfernt, sondern das ist das Gegenteil des Rechtsstaats, wenn Personen einfach, weil eine Verwandtschaftsbeziehung steht, quasi in Sippenhaft genommen werden und die Person, um die es geht, auch nichts anderes gemacht hat, als politisch unerwünschte Meinungen öffentlich zu äußern. Da sind wir im totalitären Bereich. Ich kann das nicht mehr anders sagen. Ich kann ein anderes Beispiel nehmen, auch aus dieser Diskussion, was wir gerade erlebt haben. Wir haben gerade eine Fernsehdiskussion erlebt im deutschen Fernsehen, wo es in einer Talkshow von der Frau Mioska ging um dieses Thema, was auch wir zwei gerade besprechen. Frau Mioska hatte zwei Personen eingeladen und eine dritte Person nicht, nämlich sie hatte die Anzeigenerstellerin eingeladen, die Frau Fernandes, und sie hatte die Justizministerin eingeladen und sie hatte aber die Gegenseite ausgeladen und nicht eingeladen. Also während ein Verfahren gerade anläuft, kommt schon die Justizministerin und begründet mit dem voraussichtlichen Ausgang des Verfahrens die neuen Gesetze. Da kann man sich ja den gesamten Rechtsweg sparen dann dazwischen anscheinend. Aber in einem Rechtsstaat kann man sich den nicht sparen und deshalb ist es auch das Gegenteil eines rechtsstaatlichen Handelns und diese Justizministerin müsste eigentlich zurücktreten.
Das heißt, Sie wittern hinter den momentanen Aktivitäten rund um Gesetzesverschärfung in diesem Bereich einfach eine Fortsetzung des Kampfs gegen die freie Meinung?
Ich denke, es geht um gar nichts anderes. Und zwar von Anfang an, wie gesagt, ich war am Anfang von der Geschichte von der Frau Fernandes sehr beeindruckt, so wie wahrscheinlich viele Menschen, weil das, was sie vorgetragen hat und die Beschuldigungen, die sie geäußert hat, würden die stimmen, dann wäre es eine absolute Unverschämtheit und so etwas macht man nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie darunter, wäre es so passiert, wirklich sehr, sehr psychisch gelitten hätte und auch ein Trauma davon getragen hätte und das überhaupt nicht möchte. Nur, ich habe mir damals schon gefragt, okay, warum ist das jetzt nicht eher ein Thema für den Boulevard? Was will eigentlich der Spiegel damit erreichen? Und inzwischen liegt es ja auf der Hand, Frau Fernandes hat ihre Aussagen alle geändert. Und die Aussagen, wie sie im Spiegel-Artikel ursprünglich dargestellt worden sind, alle zurückgezogen. Das behauptet sie gar nicht mehr. Und jetzt behauptet sie andere Dinge. Was das für ihre Glaubwürdigkeit sagt, das kann sich jetzt jeder selber ausmalen. Ich habe mit dieser Frau inzwischen Mühe. Ich weiß nicht, ob sie benutzt wird, also tatsächlich Unglück erlebt hat und man treibt sie da hinein, weil es gerade politisch opportun ist und man kann eine Kampagne mit ihr fahren. Das gibt es ja auch. Oder ob sie treibender Teil der Kampagne von vornherein ist und ihre Falschbeschuldigungen wären dann ja Absicht, nicht ein Versehen, wie sie es falsch formuliert hat und inzwischen richtig formuliert. Also das könnte ja auch sein. Ich bin mir da nicht sicher mehr bei dieser Dame, vor allem seit aufgeflogen ist, dass diese Dame schon einmal ein Gesetz gegen Deepfake wollte helfen einzuführen, und zwar 2019. Hinterher passiert ja genau das, um das Gesetz einzuführen, aber in Wirklichkeit ist ja was anderes passiert. Also das stinkt zum Himmel. Inzwischen gibt es Leute, die über Frau Fernandes lästern. Es wäre eher so, Frau erfand es. Ich bin mir doch nicht so sicher. Ich kann mir, wie gesagt, auch vorstellen, sie hat tatsächlich etwas Übles erlebt und wird da von ihrem Umfeld hineingetrieben und benutzt. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwann dazwischen, aber auf jeden Fall ist das alles inzwischen weit weg von sauber. Das ist einfach eine politische Aktion und eine Medienkampagne zur Herstellung von verschärften Gesetzen gegen die Meinungsfreiheit. Anders kann ich es nicht mehr bewerten.
Der Kampf gegen Deepfakes mit neuen Gesetzen. Zu Gast war der IT-Sicherheitsexperte Volker Birk. Besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen fürs Berichten.